Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vollversammlung am Elfmeterpunkt. Wieder eine ordentliche Reihe auf den ersten Posten. Mit Verlänger kommt Pär, wieder Ferro. Unfassbar! Wieder Ferro, was macht er denn?
Das ist ja Wahnsinn.
Moin und herzlich willkommen zur HSV Klönstuf nach dem Spiel HSV gegen Schalke 04, was der HSV souverän mit einem 1:1 beendet hat. Wollen wir heute nochmal über das letzte Spiel des Jahres 2021 sprechen und zugleich auch Rückrundenauftakt des HSV. Und natürlich sind wir heute in voller Besetzung. Grüße in den hohen Norden zu Fiete.
Moin. Moin, moin.
Dann in, ja, letztes Mal habe ich das falsch gesagt, jetzt sage ich lieber gar nichts. Einmal zu Chris. Moin, Chris.
Hallo.
Und einmal zu Jan.
Das ist ganz einfach, Rheinland-Pfalz. Hallo.
Ja, sagte jetzt aber nichts, ob es Süden oder Westen oder Osten ist. Irgendwas hatte ich letztes Mal gesagt und das war nicht so richtig.
Alle unsere Hörer werden wissen, wo Rheinland-Pfalz liegt.
Gut, dass ich nicht zuhöre, sondern einfach nur moderiere oder versuche. Ja, Chris und Jan, ihr beide seid ja sozusagen am dichtesten dran am Gegner vom letzten Wochenende. Dann könnt ihr beide ja mal anfangen. Chris, dir hat das Spiel bestimmt sehr gut gefallen.
Das ist vielleicht nicht der beste Opener, um das zu beschreiben, was ich zu sagen habe. Also das Spiel, das ist so, manchmal ist die Verpackung schöner als der Inhalt, ne? Also das war ein Spiel, auf das man sich gefreut hat. Topspiel, also und das, ja, da stand Topspiel drauf und es war halt ein Grottenkick. Also ein Grottenkick, in dem Schalke uns meiner Meinung nach in allen Belangen überlegen war, bis auf die Tore. Und puh, ja, es war kein schönes Spiel, es war ein zerfahrenes Spiel, es war irgendwie, man hat wenig klare Spielzüge gesehen. Aber ich will daraus auch jetzt nichts ableiten, weil es wäre jetzt müßig zu gucken, woran hat es gelegen. Denn da fragt man sich immer. Vielleicht waren die Jungs nervös. Also die haben einen sehr nervösen Eindruck gemacht. Vielleicht ist der Matchplan nicht aufgegangen. Vielleicht ist Schalkes Qualität größer. Ich wage es nicht, jetzt große Rückschlüsse aus diesem Spiel zu ziehen, weil ich habe einfach eine Ansammlung von sehr vielen Fehlpässen auf beiden Seiten gesehen. Ich habe gesehen, dass die Schalker in der zweiten Halbzeit gedrückt haben und wir keinen Weg aus der eigenen Hälfte rausgefunden haben. Es lag auf jeden Fall nicht am Willen. Das kann man schon mal sagen, weil ich habe gute Zweikämpfe gesehen, ich habe motivierte Jungs gesehen, ich habe einen Glatzel gesehen, der überall war, nur nicht im Sturm. Daraus will ich mir aber auch keinen Strick drehen, weil wenn der Ball eh nicht nach vorne ankommt, dann versuchst du dir von hinten zu holen. Und deshalb habe ich auch getwittert, dass der für mich der Man of the Match war, weil der war mal links, der war mal rechts, der ist in die Zweikämpfe gegangen. Aber der ganze Auftritt von uns, der war ein bisschen kopflos. Und ja, vielleicht habt ihr einen Grund, woran das lag. Ich könnte mir vorstellen, dass der Druck ein großer war. Und auch der Spielverlauf, vielleicht, das hat ja Jan auch nach dem Spiel gesagt, natürlich hat uns der Treffer gut getan. Aber dem Spiel hat er nicht gut getan.
Ja, also ich würde das Spiel jetzt auch mal so ein bisschen aufdröseln. Ich finde zunächst mal, ja, Grottenkick, weiß ich nicht. Es war zumindest mal, glaube ich, für die Neutralen war es zumindest spannend. Das kann man, glaube ich, mal festhalten. Das ist jetzt kein Qualitätsmerkmal, aber ich glaube, spannend war es für die Neutralen, glaube ich, schon. Ich fand halt, ich habe wenig Leistungen von uns in der Saison gesehen, die so schwach waren wie die am Samstag. Ich kann mich an einige Minuten, ich glaube, es waren 10 oder 15 gegen St. Pauli erinnern, wo die uns wirklich dahergespielt haben und hinten reingedrängt haben und wir null Mittel hatten und wo auch 3, 4, 5 Tore hätten fallen können für St. Pauli. An die Zeit kann ich mich erinnern, aber danach eigentlich an überhaupt keine Phase mehr in der Saison, in irgendeinem Spiel, in der wir so ja unterlegen waren, wie jetzt am Samstag gegen Schalke. Also ich fand uns schon richtig, richtig, richtig unterlegen. Kann mich an wenig Torchancen erinnern. Und ja, ich habe das Gefühl, das 1-0 hat uns im Nachhinein nicht wirklich gut getan. Denn damit erlosch so ein bisschen unser Engagement im Spiel. Und dann haben wir Schalke von Minute zu Minute stärker gemacht. Und ab der 12. Minute sagte ich, glaube ich, was wir hier machen, ist, wir bauen die ohne Not auf. Und das war dann ab der 2. Halbzeit auch für Schalke sichtbar. Und in der 2. Halbzeit waren die klar besser. Wir waren eigentlich chancenlos. Und das war eine enttäuschende Leistung. Und insgesamt war es ein enttäuschendes Topspiel in meinen Augen.
Ja, ich war auch sehr enttäuscht. Ich habe so das Gefühl, dass unsere Passsicherheit so ein bisschen flöten gegangen ist. Dass zu viele Pässe, die nicht ankamen, zu viele Pässe, die in den Rücken gespielt wurden und so, das bin ich eigentlich von uns gar nicht so gewöhnt. Und das hatten wir letzte Woche gegen Rostock auch. Waren die Pässe auch schlecht. Allerdings hatten wir gegen Rostock mehr Platz. Deswegen ist es nicht aufgefallen. Und wenigstens, also letzte Woche in der 2. Halbzeit, da irgendwie, ich weiß nicht, unkonzentriert oder was? Ich kann es nicht sagen. Schalke hat uns natürlich auch immer gut unter Druck gesetzt, hat die Passwege dicht gestellt und hat immer versucht, den Ball zu kriegen. Aber unsere Pässe waren auch einfach nicht gut. Und das macht dann eine ganze Menge aus. Und Schalke hat mit Gewalt diesen Ausgleich noch haben wollen. Und also unsere Jungs waren hoch motiviert und alles und so. Aber die Schalker, die haben so gekämpft, als Abpfiff war, die kippten einfach nur aus den Latschen. Die haben sich alle auf den Boden gesetzt oder sind auf den Boden gelegt und die waren fix und fertig. Also die haben sich richtig ins Spiel gekämpft und die wollten unbedingt gewinnen und die wollten mehr gewinnen als wir. Da habe ich so das Gefühl, wir wollten einfach mehr das Ergebnis halten, hatten. Ich bin so ein bisschen unsicher mit dem Ganzen, weil so richtig gut hat Schalke ja auch nicht gespielt, aber ich glaube, das hängt auch immer so beides so ein bisschen mit dem Gegner jeweils ab, vom Gegner ab. Gegen uns zu spielen ist nicht schön und ich glaube, gestern gegen Schalke zu spielen oder vorgestern, das war auch nicht schön und Schalke hat uns so ein bisschen den Zahn gezogen. Meine Ansicht.
Ja, aber ich finde schon, dass Schalke deutlich besser war. Ich sehe die Statistiken gerade. 28-8 Torchancen, 19-6 herausgespielte Chancen, große Chancen 5-1. Selbst die Passstatistik, die eigentlich normalerweise uns gehört, auch da führt Schalke. Das Einzige, wo wir besser sind, wir standen halt keinmal am Abseits. Aber ob das jetzt ein Qualitätsnachweis ist, weiß ich nicht. Ich denke, wir sind mit dem 1-1 schon gut bedient. Und ich glaube auch, wäre das Spiel 5 oder 10 Minuten länger gegangen, ja, dann hätten wir auch noch bestimmte Gegentreffer kassiert. Aber hier, Christian, du bist noch gar nicht zu Wort gekommen. Nur ich wollte gerade so ein bisschen die Statistiken mal mit reinbringen.
Ja, jetzt nimmst du mir auch die Statistiken weg, dann brauche ich gar nichts mehr sagen. Nein, alles gut. Ja, also sie wollten, davon bin ich auch absolut von überzeugt und die Passungenauigkeit mit 68%, ich habe jetzt gar nicht kontrolliert und das überprüft, aber ich glaube, das konnte man auch sehen, das war einfach der schwächste Auftritt bei der Passgenauigkeit und normalerweise liegen wir im Schnitt über 80%. Und das war schon zu merken, da war aber auch jeder dabei. Die eine Szene in der 2. Halbzeit mit Johansen und Schonlau, wo der Schalker dann Gott sei Dank einfach zu blind ist, das Ding alleine auf dem Tor zu laufen und dann von 10, 11 Meter das Ding vorbeihaut. Wobei Johansen da auch wieder, sag ich mal, den Winkel da gut zugemacht hat und er wahrscheinlich sogar rangekommen wäre, wenn er aufs Tor gekommen wäre. Den hätte er einfach halb hoch aufs Tor zimmern müssen, dann wäre das Ding drin gewesen. Ja, aber auch andere Geschichten. Also da war eigentlich jeden kannst du nehmen, von wirklich vom Torwart bis zum Mittelstürmer vorne drin. Jeder hatte da so unkonzentrierte oder leichte Fehler im Passspiel und das hat sich hochgeschaukelt. Keine Ahnung, vielleicht war man sich zu sicher nach der frühen Führung. Also ich würde mal behaupten, so frei wie Glatzel da nach 70 Sekunden zum Kopfball gekommen ist, das schafft er nicht mal im Training, so viel Raum zu bekommen. War schon klasse auch gesetzt, denn der muss natürlich auch erstmal machen, den Kopfball. Darf man auch nicht vergessen, das hat er schon klasse gemacht. Und ja, auch für mich war er eigentlich der Man of the Match. Er war immer bemüht. Ansonsten ja, alle waren auch in der ersten Halbzeit, kann ich mich dran erinnern, so 2-3 Stockfehler oder Passfehler auch von Vuskovic, was man von dem ja eigentlich auch gar nicht so richtig kannte, die Spiele davor. Und ja, Kittel fand ich auch eigentlich, der hatte eine normale Leistung abgespult. Er war auf alle Fälle auch sehr bemüht, hat immer Gas gegeben, auch versucht, die Mitspieler mitzureißen. Aber das hat einfach nicht sein sollen. Und ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, als ob er irgendwie auf gefrorenem Geläuf gespielt haben, weil so oft wie die ausgerutscht sind, aber ja nicht nur die HSV-Spieler, auch die Schalker-Spieler teilweise. Das war schon sehr auffällig. Wobei, auch da haben wir, glaube ich, die Statistik gewonnen, dass unsere Leute öfters mal auf dem Boden lagen und ausgerutscht sind. Das war schon sehr auffällig. Ja, insgesamt hat es einfach nicht gepasst und deswegen bin ich froh, dass wir den Punkt gewonnen haben, in meinen Augen. Für mich ist das ein Punktgewinn. Und auch die Reaktion, die gestern dann so, oder direkt nach dem Spiel und gestern auf Twitter von einigen Schalke-Fans, ich will jetzt nicht alle da über einen Kamm scheren, aber von einigen da kam, da hat der Punktgewinn dann doch noch ein bisschen mehr geschmeckt. Aber Chris, du wolltest noch was sagen.
Ja, was mich halt geärgert hat im Spiel ist, es ist okay, dass ich glaube halt, wenn ein Großteil der Mannschaft irgendwie eine schlechte Tagesform hat, dann kannst du auch spielen, wie du möchtest. Du kriegst das Ruder nicht mehr umgerissen. Und ich glaube, sehr, sehr viele Spieler hatten einen schlechten Tag. Was mich aber schon sehr stark gestört hat, und es stört mich nicht zum ersten Mal, ist halt der sehr, sehr gefährliche Aufbau. Gerade wenn ich auch hinten mit Mann und Maus verteidige, die besagte Johansson-Szene ist ja nur eine von vielen in dieser Saison, wo man wirklich ins 1 gegen 1 im Aufbauspiel geht, etwas, was viel zu gefährlich ist. Das kann man machen, je nach Spielsituation. Aber wenn ich 1-0 in Führung liege, ja, und merke, der Gegner ist näher am Tor als ich, ja, dann ziehe ich doch Spieler nach hinten. Also, wir haben ja auch während des Spiels gesagt, okay, dann pöll den Ball nach vorne, dann war direkt der Ball verloren. Okay. Wenn das nicht klappt, weil du den im Mittelfeld nicht beherrscht bekommst, dann musst du halt 2 Außenspieler nach hinten ziehen, damit es mehr Anspielstationen gibt, weil die Schalker, die haben halt auch Fernsehen. Und wir reden heute auch nicht zum ersten Mal darüber. Es ist bekannt, dass man den HSV ziemlich in die Bredouille bringen kann, wenn man presst, weil hinten einfach sehr wenig Spieler stehen und vorne sehr viele warten, was in meinen Augen nach wie vor sinnfrei ist, weil der Ball da gar nicht ankommen kann. Du kannst halt nicht durch Gegner durchpassen, die Abstände sind zu groß. Und spätestens nach der Johansson-Szene hätte ich dann irgendwann gesagt, hier, Ali Du, Jatta, lauft weiter nach hinten, um euch anzubieten. Ja? Oder meinetwegen jemand aus dem zentralen Mittelfeld. Aber dass da halt einfach überhaupt kein Lerneffekt, also was muss denn noch passieren? Wir hatten in dem Spiel davor schon so eine Szene, wo ich einen Herzanfall bekommen habe. Da habe ich auch meinen Puls unter anderem getwittert. Der war nicht niedrig. Und ich meine, ganz ehrlich, hier war es wirklich mehr als einmal gefährlich und das muss nicht sein.
Das Einzige, was ich noch sagen möchte, was mich gestört hat, auch wenn Jan jetzt wieder sagen wird, glaube ich, oder Chris, keine Ahnung, wir haben jetzt fast 14 Minuten durchgehalten. Ich möchte gar nicht über den Schiedsrichter sprechen, sondern einfach über den VAR und ich finde das einfach schade, dass sie das immer noch nicht hinbekommen, wirklich dann auch eine kalibrierte Linie einfach zu zeigen. Einfach, ja, der nicht Offenheit, der Transparenz wegen. Wenn man das so sieht, eigentlich waren wir alle nach dem ersten, nach dem zweiten Wiederholung, hatten alle gedacht, wir vier hier, das war Abseits. und so richtig aufgelöst durch die kalibrierte Linie wurde das leider nicht. Das finde ich ein bisschen schade, weil es natürlich auch da Diskussionen gab. Nichtsdestotrotz ist der Punktgewinn für Schalke mehr als verdient. Die hätten auch eigentlich einen Sieg mitnehmen müssen aufgrund ab der 8. Minute, sage ich mal, bis zur letzten Minute. Trotzdem, das sind so Dinge, die ich am VAR einfach vermisse. Das finde ich einfach grundsätzlich schade. Das würde auch die Akzeptanz, glaube ich, ein bisschen fördern insgesamt. Sonst muss ich sagen, Schiedsrichter war schon okay. Ja, schön. Keine Anmerkung mehr, keine Zwischenfragen. War schön mit euch.
Ich glaube tatsächlich, zu dem Spiel selbst gibt es halt wirklich nicht mehr viel zu sagen. Also wir könnten jetzt natürlich alle hier langweilen, aber wir wissen nicht, warum das so gelaufen ist. Ich würde das Spiel nicht als etwas Exemplarisches sehen. Das ist halt ein Top-Spiel. Eines dieser Spiele, die hast du vielleicht 5-6 Mal in der Saison. Und ja, ich bin froh, dass man auf dem 3. Platz überwintert. Das ist besser, als ich vermutet hatte. Das ist eine sehr gute Ausgangsposition. Ich hoffe mir halt jetzt einfach für diese 3 Wochen Winterpause, in denen wahrscheinlich auch jetzt nicht tagtäglich trainiert wird, weil es sind ja auch Feiertage dazwischen, dass man aber ein paar Dinge ändert. Also vielleicht einen weiteren Matchplan, vielleicht im Aufbauspiel ein paar Variationen. Ich glaube nicht daran, weil ich habe den Tim Walter als einen sehr sturen Trainer kennengelernt. Aber diese Zeit wäre gut zu nutzen. Aber ich denke, wir sind mit dem Platz 3 im Soll. Wir sollten uns aber auch nicht da in große Sicherheit wiegen, zieh 3 Punkte ab und auf welchem Platz bist du? Irgendwo im Mittelfeld. Also diese Liga ist halt krank eng, aber zu dem Spiel jetzt selbst, naja, Schalke war besser, Schalke hat mehr aufs Tor geballert, trotzdem 1-1, Fußball ist ein Ergebnissport und jetzt schmeiße ich Geld in das Phrasenschwein und Fiete, Jan, habt ihr vielleicht noch was zum Spiel zu sagen oder?
Es ist halt ein typisches HSV-Ergebnis für die Hinrunde dieser Saison. Ist halt einfach so. Also wir haben ganz oft 1-1 gespielt und in den meisten Fällen war es so, dass wir uns über das 1-1 geärgert haben, weil wir eigentlich die bessere Mannschaft waren und hätten 3 Punkte mitnehmen müssen. Am Samstag war es genau umgekehrt. Wir haben 1-1 gespielt und waren die schlechtere Mannschaft und können uns über den Punkt freuen. Schalke muss sich über diesen Punkt ärgern. Die hätten eigentlich gewinnen müssen und haben es nicht getan. Von daher ist das für mich die Zusammenfassung dieses Spiels. Ansonsten habt ihr eigentlich alles gesagt. Bei der VAR-Kiste bin ich halt ehrlich gesagt ein bisschen genervt. Da nerven mich auch unsere Fans. Deswegen war ich auch die letzten Tage nicht mehr online, weil ich einfach finde, da werden so selbst zusammengezimmerte Screenshots gepostet. Da hat halt irgendwie irgendwer hat dann damit so mit einem Lineal und einem Stift irgendwie noch was draufgemalt und dann soll das die Abseitslinie sein. Und dann sieht man irgendwie, ja, da aber ist noch der Fuß von Jatta ist aber noch drin. Zwischen 3 Pixeln sieht man aber, da müsste Abseits sein, DFB, Hashtag DFB-Mafia und so weiter. Leute, bitte hört auf damit, weil das fällt auf uns alle zurück, ja. Und da muss man sich manchmal echt schämen, was da für Leute mit großer Reichweite Verschwörungstheorien aufbauen. Also ganz ehrlich, da müssen wir auch einfach mal dem VAR einfach mal vertrauen und fertig. Was natürlich Chris angesprochen hat oder Christian war es, ist natürlich die fehlende Transparenz. Ganz klar, darüber kann man reden, das muss irgendwie aufgeklärt werden, wurde es nicht, das ist schlecht, das muss angemahnt werden, aber alles andere ist irgendeine Legendenbildung. Wir hatten am Samstag in meinen Augen aktuell einen der besten deutschen Schiris, der hat das Spiel super geleitet, auf eine ganz, ganz angenehme Art und Weise. Und alles andere, was Schalker danach über unseren Verein twittern, ey, ohne Witz, das ist, die sollen mal vor der eigenen Haustür kehren und sollen sich mal ihre eigene Mannschaft angucken. Ich weiß, dass ich über Szenen aufgeregt wurde, wo Walter den Ball wegschlägt und so weiter und so fort. Das war in meinen Augen alles handelsüblich. Auch was die Schalker gemacht haben, war handelsüblich. Sollte man kein Wort drüber verlieren, was da für ein Fass aufgemacht wurde am Sonntag. Dachte ich schon, Hut ab. Also so hatte ich Schalke zumindest mal viele Fans im Internet nicht eingeschätzt. Aber gut.
Wo ich den Schalkern aber recht geben möchte, ist bei Sonny, da haben wir ja auch während des Spiels diskutiert, diese Schubserei und dieses Treten Richtung Ball, Mensch und dieses finde ich ganz unsportlich und wenn er dafür auch bestraft worden wäre, hätte ich dafür Verständnis gehabt. Also ich finde, das hat Sonny Kittel nicht nötig.
Er ist doch bestraft worden, hat gelb gekriegt.
Ja, gut, wenn er auch härter bestraft werden würde, hätte ich mich auch nicht beschwert. Ich fordere es nicht, aber es ist dumm. Es ist nicht notwendig. Und ja, gerade jemand wie Kittel, der wichtigste Mann eigentlich auf dem Platz ist inzwischen, der darf sich da nicht hinreißen lassen. Der also ich will jetzt natürlich keinen Spieler dissen, aber wenn das in Muheim passiert oder im Alidu nach der berühmten 70. Minute, zu 10 ist scheiße, aber ich glaube, Kittel ist der, den man wirklich nicht wegdenken kann momentan. Und der muss seine Nerven halt einfach im Zaum halten.
Bin ich bei dir, aber im Gegensatz kann man da auch Salazar nennen, also wie theatralisch der teilweise da zu Boden gegangen ist oder die eine Szene wird er, glaube ich, ich weiß nicht, am Knie oder am Knöchel getroffen und fasst sich ganz woanders hin und das sind auch so Dinge, die braucht kein Mensch.
Ja, aber das Theatralische wird dir nicht als, wie heißt das, Tätigkeit ausgelegt. Ich finde halt einfach solche Szenen, ich brauche diese Schubserei eh nicht. Also jetzt fernab von diesem Spiel, dieses leicht Schubsen würde ich sowieso direkt mit Gelb bestrafen. Also das gibt's im Fußball, mach das mal im Handball, da hast du so deine 2 Minuten sicher. Und finde ich nicht gut. Und da verstehe ich den Unmut der Schalker, den teile ich nämlich. Muss man jetzt auch keine große Sache machen, aber wir haben auch nicht so viel zu besprechen und sehe ich nicht gerne.
Genau.
Ja, Nun muss man dazu sagen, Kittel hat nicht einmal beim Treten den Gegenspieler getroffen, sondern nur den Ball.
Das ist aber mehr Glück, weil die Fußspitze ist ja unterm Körper und er hackt in die Richtung. Also
ja, aber auf der anderen Seite ist das auch unsportlich, wie der Gegenspieler, der Schalker, da den Ball einklemmt. Und er hat ja richtig den Ball eingeklemmt und das ist.
Ja, aber da gehst du trotzdem. Gehst du nicht da so ran?
Nein, aber das ist auch so eine Art, weißt du, um klarzustellen, hier dem Schiedsrichter gegenüber klarzustellen: hier, guck mal, der hat den Ball eingeklemmt. Ne? Das ist nicht schön, ist nicht gut. Ist nicht schön, ist nicht gut, aber ich würde es nicht höher hängen, als es sein muss.
Es ist halt nicht clever, dem Schiri einen Grund zu geben, dich vom Platz zu stellen. Und damit gibst du ihm einen Grund. Und da fehlen dir später halt auch die Argumente. Fertig. Ja. Ich glaube, damit können wir es vielleicht
zusammenfassen. Vorhin das, genau, Spiel kommt vor. Nichtsdestotrotz war das nicht so schlecht wie unser schlechtester Auftritt in Aue. In meinen Augen. Und der Wille war auf alle Fälle zu erkennen. Und das hat man gesehen. Aber ja, es hat einiges eben nicht geklappt, warum auch immer, dass solche Spiele kommen vor, wie Chris ja auch schon sagte. 1:1 ist, ich habe gerade nochmal nachgezählt, von 18 Spielen haben wir 6-mal 1:1 gespielt. Also jedes dritte Spiel, wenn man darauf wetten würde, jedes Spiel 1:1, dann hätte man beim Kicktipp schon viele Punkte machen können.
Ferner, ich würde solche Spiele Aue-Schalke gar nicht miteinander vergleichen wollen. Wenn du gegen Aue schlecht spielst, dann ist das eine Schande, weil du qualitativ hochwertiger bist. Hier will ich gar nicht ausschließen, dass man halt nicht ins Spiel gekommen ist, weil der andere einen auch nicht wirklich gelassen hat. Ich finde einen miesen Auftritt gegen Schalke deutlich vertretbarer als gegen einen klaren Abstiegskandidaten, wo du den Fehler bei dir selbst zu suchen hast. Vielleicht hier bei dem Spiel auch, ja. Das könnten wir jetzt diskutieren und wir kämen nicht zum klaren Ergebnis. Bei Aue kommt zum klaren Ergebnis, die Qualität ist da. Du bist es schuld, wenn du da nicht gewinnst. Also sonst niemand.
Und was man auch nicht vergessen darf, der HSV hat natürlich auch einen Masterplan. Wenn wir da jetzt 4-0 gewinnen würden, schmeißen die Gramozis raus und holen einen richtigen Trainer. Das kann ja auch nicht in unserem Sinne sein. Von daher.
Genau. Ein Wort an die Hörer oder 2 oder 3. Ihr merkt schon, wir sprechen eigentlich jetzt wenig rückwirkend. Das hat alles einen Grund, weil wir natürlich noch eine Sendung aufnehmen werden, wo wir 4 auf die Hinrunde nochmal etwas genauer gucken werden. Wir blicken einfach zurück. Wie sind die 18 Spiele im Jahr 2021 gelaufen? Gucken auch vielleicht nochmal ein bisschen auf die erste auf die Rückrunde von der letzten Saison, also aufs gesamte Jahr 2021. Ja, Jan guckt schon ein bisschen unglaublich, musst du noch mal ein bisschen in die
Archiv. Ja, freuen Sie sich auf einen 11-Stunden-Podcast zwischen den Jahren.
Nee, nicht ganz so lange. das ist jetzt heute Nummer 147. Es werden noch einige kommen und die Wahrscheinlichkeit, dass wir tatsächlich mit der HSV Klönstuf dieses Jahr noch die 150 voll machen, die ist gar nicht so schlecht. Kann aber auch sein, dass es Anfang Januar 150 kommt. Schauen wir einfach mal. Was ich also sagen möchte, wir werden natürlich nochmal uns die Hinrunde ein bisschen genauer angucken. was Aktuelles. Heute eigentlich nur noch zum Abschluss Tommy Doyle. Kann man heute schon mal drüber sprechen. Einfach mit aus dem Grund, Anfang Januar geht das ins Trainingslager. Ich weiß jetzt nicht genau, wann es da losgeht, aber ich glaube um den 5., um den 6., um den 8., irgendwie um den Dreh. Man kann tatsächlich die Gerüchte, die es gab um oder immer noch gibt, um Tommy Doyle, dass der Leihvertrag jetzt im Winter aufgelöst wird, hat heute nochmal richtig große Nahrung bekommen, einfach aus dem Hintergrund. England ist oder Großbritannien ist zum Risikogebiet erklärt worden. Das bedeutet, er ist heute hingeflogen, muss 2 Tage in Quarantäne, was ja noch nicht so schlimm ist, aber wenn er zurückkommt, muss er 14 Tage in Quarantäne. So, das heißt, nach Spanien Trainingslager kannst du schon mal vergessen. Und wenn man da 1 und 1 zusammenzählt, muss man kein großer Mathematiker sein. Also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich jetzt im Winter beendet wird, doch nicht so gering.
Vom 2. bis 8. Januar ist der HSV im Trainingslager in Spanien. Das bedeutet, ja. Selbst wenn der jetzt nach den Weihnachtsfeiertagen wieder nach Hause kommt, ist der da nicht dabei.
Und kann erst eine Woche nach dem Trainingslager praktisch wieder anfangen.
Das Thema ist durch. An ihm sind ein paar Zweitligisten interessiert. Swansea und ich glaube Blackburn, fällt der Name ist gefallen. Dann ist das so.
Das ist eben unser Experte von der Fußballdebatte. Dort ist er etwas der kleine oder größere England-Experte. Also hört natürlich auch die Fußballdebatte. Viele wollte auch noch irgendwie ein Wort sagen.
Ja, gilt diese Quarantäne denn auch für Spanien?
Du meinst,
wenn er direkt aus England nach Spanien fährt? Ja, ist jetzt bloß die Frage. Ich stelle es mal in den Raum. Ich weiß es nicht.
Ja, keine Ahnung. Ich meine, das.
Aber trotzdem glaube ich, es wird ja schon länger gemunkelt, dass das.
Er hat auf Instagram haben wohl einige Fans jetzt entdeckt, dass er alles mit dem HSV zu tun hat, da irgendwie entfernt hat. Also die Anzeichen, auch wenn man sich die letzten Tweets anguckt, die stehen tatsächlich auf Abschied. Und ja, gut, es passt nicht bei jedem Spieler. Muss man auch ganz klar sagen. Er hat zweimal. Einmal haben wir ihm das in den Ausgleich ein bisschen zu verdanken in Aue, dann hat er wurde das eine Tor gemacht, was in Nürnberg nicht, davor. Zu Hause auf alle Fälle. Ja, siehst du, so, naja. Insgesamt hat er, glaube ich, 70, 80 Minuten gespielt, das war nicht so viel. Hat wohl auch alles einen Grund, ja. Schade, aber gut, kann man nicht ändern. Spieler kommen, Spieler gehen. Es wird sicherlich interessant zur Rückrunde, aber auch da sprechen wir dann natürlich mal. Ich persönlich freue mich auf alle Fälle, wenn jetzt so Leute wie Wagnermann wiederkommen, Heuer, Fernandes. Wen habe ich jetzt noch vergessen?
Ambrosius.
Ja, den rechne ich eigentlich tatsächlich erst als volle Kraft, so mehr als April, Mai irgendwie um den Dreh.
Ich dachte, die Aussage bezog sich auf die ganze Rückrunde, weil dieses Jahr wird er ja noch fit.
Maxi Rohr zum Anfang. Maxi Rohr
noch.
Sag ich mal zu
Tom Mickel.
Tom Mickel. Aber da war noch einer, der doch. Muheim ist dann auch wieder richtig fit. Dementsprechend nachher für links dann auch wieder. Kriegen wir auf alle Fälle ein bisschen mehr Qualität wieder rein und ich glaube, die brauchen wir auch. Und wird wie immer, egal ob jetzt einer kommt oder nicht, einer geht oder nicht. Interessant und ich hoffe nur bis zur nächsten Podcast-Aufnahme, dass das Thema Alidou sich dann geklärt hat und wir alle dann auf dem Status sind, ob der jetzt bleibt oder nicht oder was auch immer.
Ja, Jambra wäre noch eine spannende Frage, weil in den letzten 2 Spielen auf der linken Seite hat er mir eigentlich ganz gut gefallen. Also schlecht fand ich ihn jetzt nicht. Da muss ja mal gucken, ob da jetzt noch ein Wechsel zustande kommt. Falls nicht, wird vielleicht der Vertrag ja auch verlängert, weil ihn einfach auslaufen zu lassen, finde ich immer ein bisschen behämmert. Und falls Alidou gehen sollte, dann hast du da eine Lücke. Und wer könnte Alidou ersetzen? Vinci oder Meissner, denke ich nicht. Also A, weil Vinci. Also ich habe lange in Zeiten Fürsprecher von ihm, aber. Oh, also die paar Minuten Schalke, die haben mir ja schon gereicht. Und ich glaube, das geht euch nicht anders. Und Ali, du arbeitet defensiv auch sehr stark mit. Und das kannst du von keinem der potenziellen Kandidaten verlangen, weil Ali, du, der holt das mit dem Tempo, der beackert die ganze linke Seite. Und das würde ich von den anderen nicht erwarten. Der ist ja schon extrem zweikampfstark.
Absolut, das ist natürlich, Alidou ist sicherlich ein Gewinn, wenn er top drauf ist. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, ohne Alidou, die ersten 9 oder 10 Spiele haben wir auch nur ein Spiel verloren. Das war auch nicht alles so schlecht und ja, Winzheimer oder streiche einfach mal das, was du gesagt hast, ohne da jetzt noch mehr zu verlieren.
Unser Weihnachtsgeschenk an Winzheimer ist, dass wir jetzt ihn nicht auseinandernehmen.
Genau. Ja, es deutet alles darauf hin, dass wir tatsächlich eine Rekordrunde heute haben. Der kürzeste Podcast in der Geschichte der HSV Klönstuf. Jetzt bin ich gespannt. Möchtet ihr noch was sagen? Dann möchte ich noch was sagen. Ich möchte mich natürlich nochmal bei euch dreien bedanken. Fiete kenne ich jetzt schon gefühlt seit 100 Jahren. Blockperlen zusammen gemacht, immer Kontakt gehabt, auch persönlich natürlich ein paar Mal getroffen. Jan kenne ich schon bei mir aus dem Podcast, natürlich auch beim wunderbaren HSV warst du zu Gast. Bist da ja, glaube ich, auch denn der große Quiz-Champion.
Das ist vollkommen richtig. Ich bin da Quiz-Champion und in der einmalige HSV-Clubhouse-Quiz-Champion, um mal ganz kurz die größten Titel meines Lebens aufzuzählen.
Wunderbar.
Wunderbarer HSV-Quiz-Champion. Damals Rollo Fuhrmann geschlagen übrigens. Und Clubhouse-Quiz-Champion, wobei es das Clubhouse-Quiz nur einmal gab vom HSV, muss ich auch dazu sagen. Also meine Karriere hat so ein paar Dellen auch.
Immerhin, aber... Du hast
bestimmt mit 9 Accounts mitgemacht, ne?
Aber wie ich gehört habe, Großes bahnt sich da an, dass ein neuer Podcast mit... Ja, ein neuer Podcast bald wieder an den Start geht und wo es auch so ein bisschen um Fragen und so weiter geht. Ich freue mich drauf und wird bestimmt eine interessante Geschichte. Jan kenne ich dementsprechend ja auch schon, er war vorher schon zu Gast bei mir und dank Corona, es ist ja nicht alles schlecht, man muss ja auch mal da das Positive rausfinden, durch Corona kam Clubhouse zustande. Chris kenne ich unter seinem ein Twitter-Handle auch schon ein paar Jahre, allerdings jetzt auch nicht so intensiv, aber wir haben uns dann eben im Clubhouse dann auch ein bisschen mehr kennengelernt, haben Chris auch dann so ein bisschen zum HSV-Fan gemacht und ja, ihr habt mir ein bisschen auch dann die Lust zurückgebracht, wieder ein bisschen Podcast zu machen, wart auch gleich damit bei oder relativ gleich oder zeitnah dabei, dieses Projekt zu starten und es bringt mir sehr viel Spaß und ja, wie gesagt, einmal die Woche mit euch zu sprechen. Ich glaube, wir sind auch 4 Leute mit jeder hat eine eigene, auch starke Meinung, unterschiedliche Meinung und das passt eigentlich ganz gut und ich freue mich dementsprechend, ja, dass wir dieses Jahr viele hatten und freue mich natürlich aufs nächste Jahr, dass wir noch viele Folgen gemeinsam machen werden und dann auch mal im Ende April, Anfang Mai auch dann vielleicht was zu feiern haben und ein bisschen positiver oder noch positiver über den HSV berichten können. Ja, wie gesagt, vielen Dank in die Runde an euch dreien. Auch Fiete natürlich nochmal extra erwähnt, dass du nach deiner kurzen Pause dann auch wieder aktiv damit eingestiegen bist und ja, wie gesagt, nochmal vielen Dank an euch dreien. Und natürlich an alle Hörer, Hörerinnen und so weiter. Für die treue Begleitung.
Das hat mich sehr berührt. Danke zurück.
Ich kann das auch nur zurückgeben in die Runde. Ich habe gerade mal geguckt. Ich habe irgendwann vor einem halben Jahr ein Dokument angefangen für den Podcast auf meinem iPad und habe jetzt gerade mal durchgescrollt. Ich habe jetzt 50 Seiten zusammengeschrieben, irgendwie mit Aufstellungen und paar Notizen zu jedem Spiel. Aus so einem, ja komm, lass mal einmal in der Woche sowas aufnehmen, ich muss ja nicht immer dabei sein, ist dann doch ein schönes Projekt geworden. Hat auch manchmal natürlich therapeutischen Charakter als HSV-Fan, ja, dass man so ein bisschen auch sich seine Sachen von der Seele redet. Und man muss sich einfach nur noch mal die Folgen anhören, die wir aus der Rückrunde noch haben. Da redet der Chris immer noch vom HSV und die letzten Folgen, eigentlich seit Beginn der Hinrunde, redet er immer von wir. Das sagt dann auch alles aus zu unserem kleinen Podcast-Projekt.
Ich sage ja nicht alles.
Ich gucke tatsächlich, oh, Entschuldigung.
Nee, nee.
Ich gucke aber auch tatsächlich inzwischen deutlich mehr HSV-Spiele als Bayern-Spiele. Nicht, dass ich jetzt den FC Bayern gar nicht mehr mag, aber es ist halt nicht so interessant. Und beim HSV, ich meine, seitdem wir auch die Spiele ja über Zoom gemeinsam gucken, ihr seht, dass ich da halt auch ein bisschen temperamentvoller sein kann. Und das hat ja auch schon was zu bedeuten.
Aber ganz ehrlich, als Bayern-Fan würd ich der Spannung halber auch eigentlich nur noch die ersten Halbzeiten gucken im Moment. Weil da ist das meistens immer noch so, da sieht man dann auch immer so von den Altbekannten, ne, schönen Gruß an so ein, zwei Leute, wo dann auch bei Twitter dann immer sind und da kommt zur Halbzeit dann immer, ja nee, wenn das so weitergeht, dann verlieren wir. Ich sag, komm, zack, 4-0 am Ende, alles gut.
Als Bayern-Fan beginnt ja die Saison im Februar.
Ja. Ich möchte mich dann auch noch bedanken, dass ihr mich aufgenommen habt nach meiner Pause. Es fing dann ja doch wieder an zu jucken und das Kröschen mich dann fragte, da war ich dann doch irgendwo schnell wieder dabei. Das ist, irgendwo ist man doch so ein bisschen abhängig, süchtig.
Ja, aber eine positive Sucht, also es gibt auch schlimme Süchte.
Ja.
Ja, und dann können wir uns gleich den anderen Süchten ein schönes Glas Wein oder ein Glas Bier oder was auch immer gönnen. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Tatsächlich Rekordrunde geworden heute. Bleibt gesund. Und
ich habe noch nicht mal mein Eis aufgegessen.
Ja, das
Skandal.
Das tut mir echt leid. Ja, das ist übrigens viele, das müsstet ihr echt sehen. Der schafft es echt bei jeder. Was ist das? Wir wollen ja keine Werbung machen, aber hier so ein von dem guten dänischen Eis ist das, glaube ich, oder amerikanisches? Ich weiß es gar nicht.
Nee, Ben & Jerry's.
Das hier ist jetzt Ben & Jerry's, ansonsten auch ganz gerne Häagen-Dazs.
Ja, und das ist schon immer interessant, gerade bei diesen Temperaturen im Moment, da sich jedes Mal so ein Eis reinzuziehen. Boah. Na gut, ja, wie gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr, aber vergesst auch nicht die Sonderausgaben, die jetzt noch folgen werden, bis zum Jahresende und auch Anfang Januar natürlich, bevor die Rückrunde startet. Die startet wann, Jan?
Die Rückrunde, war unser erstes Spiel.
Am 14.
Oh Gott, weiß ich gar nicht.
14. Januar, 18.30 Uhr in Dresden, wo wir ja, wie Chris weiß, unsere beste erste Halbzeit auf alle Fälle abgeliefert haben im Hinspiel.
Ja, und gleich danach ist ja schon das Pokalspiel gegen Köln.
In Köln am 18. Das geht Schlag auf Schlag. 14. Ja. Januar in Dresden, 18.01. in Köln, 21.01. zu Hause gegen St. Pauli. Ach nee, braucht man nur noch Pauli sagen. Dann kommt Darmstadt auch schon nach Darmstadt am 6. Februar dann zu Hause gegen Heidenheim. Also das ist schon ein sportlicher Start und ja, aber mit einem guten Start kann da sehr viel gehen. Und in dem Sinne, wie gesagt, bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr.
Ein letzter Appell noch. Ich habe tatsächlich geguckt, die häufigste Brandursache in Deutschland ist Kerzen auf dem Weihnachtsbaum. Lass das, das ist so eine dumme Idee.
Ja, hatten wir zu Hause auch vor 35 Jahren, glaube ich.
So. Ich will nicht, dass unsere Hörer verbrennen. Also es wäre echt schlecht.
Das wäre sehr, sehr schade und auch unnötig, ja. Ja, also bleibt gesund. Wechselt, nimmt keine echten Kerzen, nimmt andere Brennmöglichkeiten. Ja, kommt gut ins neue Jahr und dann auch ein neues. Und wie gesagt, zwischendurch dann nochmal die ein oder andere Sonderausgabe der HSV Klönstuf hören. Und bis dahin nur der HSV.
Nur der HSV.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.